Im Oldest Soul Podcast waren sehr, sehr wenige Menschen bereits mehrmals zu Gast. Heute ist Michi Schreiber zum zweiten Mal hier. Und das Thema könnte nicht unterschiedlicher sein, vom ersten zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hat sie noch über ihre Arbeit als Primatologin gesprochen. Und jetzt, im zweiten Gespräch, das du heute hörst, spricht sie über Amnesie. Wie es ist, sich an nichts mehr zu erinnern, was die letzten paar Jahre passiert ist. Und warum das bei ihr so ist, das erzählt sie heute. Und sie hat drei wundervolle Fragen mitgebracht. Die hat sie mir auf Karten per Post geschickt. Und diese drei Fragen lese ich dir jetzt einfach mal als Vorgeschmack, als Gedankenexperiment auf diese Folge einfach mal vor. Woran soll man dich erinnern, wenn du den Glauben an dich verlierst? Stell dir vor, du verlierst deine Erinnerung und kannst nur einen Menschen fragen, wer du wirklich bist. Wen würdest du wählen? Jeder dritte Mensch verliert im Laufe seines Lebens Erinnerungen. Welche Momente möchtest du für immer festhalten wollen und wie? Ich würde sagen, wir starten rein in das Gespräch mit Michi Schreiber. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Ja, Mensch, Michi, da sind wir wieder, haben wir vorher gerade gesagt. Du warst schon mal hier im Oldest Soul Podcast zu Gast. Und ich glaube, du warst sogar relativ eine der ersten Gästinnen hier im Podcast tatsächlich. Es waren erstmal ganz schön viele Solo-Folgen und dann kam es relativ schnell auch du. Und ich weiß noch, ich kann mich noch an deine Mail erinnern. Hi, ich bin die Michi und ich arbeite mit Affen und ich glaube, es würde voll gut in deinem Podcast passen, so naturverbunden und so. Und da habe ich sofort zugesagt. Ich musste auch mich über nichts informieren, sofort so, ja klar, auf jeden Fall. Da weiß ich genau, da kommen so viele kindlich interessierte Fragen aus mir raus. Und seitdem ist einiges passiert, sowohl in der Welt als auch in deiner Welt.
Ja.
Und das finde ich heute auf jeden Fall mal sehr inspirierend, da reinzugehen. Ich habe jetzt auch schon so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie du mit all dem, was dir passiert ist, umgehst. Und ich bin mir sicher, das war auch ein Prozess, bis du quasi mit, in Anführungszeichen, so nehme ich dich jetzt zumindest mal wahr, mit einer gewissen Gelassenheit, so ja. Es ist, wie es ist, Mentalität, da rangehen kannst. Aber vielleicht ganz kurz mal zum Einstieg. Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, was glauben die denn, was die Michi so den ganzen Tag macht, wenn sie einfach mal deinen Namen so in eine bekannte Suchmaschine eingeben, einfach mal 3-4 Ergebnisse durchklicken ja. und sich dann ein Bild machen, so ganz kurz mal. Was glauben die denn, was du so den ganzen Tag machst?
Ich glaube, wenn man mich noch gar nicht kennt und zum Beispiel zum ersten Mal auf meine Webseite geht, dann glaube ich, denken die Menschen, boah, krass. Die ist den ganzen Tag mit Affen unterwegs. Will ich auch. Wie hat die das gemacht? Ich glaube, das ist so der Eindruck, wenn man auf meine Webseite auf jeden Fall geht. Ich glaube, die Leute, die auf Instagram gerade klicken, die denken sich, hä, wo sind die Affen hin? Warum ist sie so viel in Deutschland? Und ich glaube, die meisten können sich aber gar nicht so genau vorstellen dann tatsächlich, wie mein Alltag aussieht. Also weder der Alltag in Südafrika. Ich glaube, man denkt vielleicht noch so ein bisschen an Gehege und vielleicht Tiere füttern. Aber was so dazwischen liegt, das ist, glaube ich, sehr unvorstellbar für Leute. Und ich habe jetzt auch gerade den Alltag in Deutschland. Da fragen sich Leute auch, was macht die eigentlich? Zu welchen Ärzten fährt die immer? Warum fährt die dahin? Und zwischendurch schreibt sie ein Buch und jetzt macht sie einen Podcast. Also ich glaube, es ist sehr dynamisch, weil mein Alltag gar kein Alltag ist. Und ich glaube, das macht es dann immer schwierig. Wenn man so keinen 0815 Alltag hat, dann ist eigentlich für Leute immer sehr, sehr schwer so vorzustellen, was man macht.
Ja, voll. Vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, wäre es dir vielleicht sogar leichter gefallen, zu erzählen, was du machst, weil es, glaube ich, relativ zielgerichtet und fokussiert quasi auf eine Sache hingearbeitet hat, nämlich so vielen Affen wie möglich da draußen irgendwie eine gute Zeit zu bieten hier auf dem Planet Erde. Und möchtest du uns da einfach mal mit reinnehmen, so auf genau der Ebene, die sich für dich gut anfühlt, was sich seitdem du das letzte Mal hier warst, was sich da quasi auch einschneidend getan hat, weil ich weiß noch, als du hier warst, hast du erzählt von Gehegen, die da gebaut werden dürfen und so weiter. Und dass du, ich glaube, auch Vereine gegründet hast, oder? Mhm. Soweit ich das noch weiß. Und da ist ganz, ganz viel passiert. Dieses Buch, das du damals vorgestellt hast, hieß Unbändig oder heißt immer noch Unbändig, ne? Und fand ich damals auch noch nachhaltig inspirierend, so dieses unbändige Leben, das in uns allen angelegt ist, was du dann quasi auch von den Affen gelernt hast. Und seitdem ist einiges passiert, wo du dann vielleicht hier und da eben mal den Fokus weggerückt hast oder das Leben vielleicht irgendwie den Fokus weggerückt hat von der reinen Zielstrebigkeit. Ich gründe Vereine, ich baue Gehege, ich helfe Affen. Vielleicht hinzu, ich helfe mir selbst erstmal und inspiriert durch Affen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also unser letztes Gespräch war ja 2022 zu meinem ersten Buch Unbändig. Und das war so eine Zeit in meinem Leben, da habe ich zum ersten Mal diese Kraft gespürt, wenn man dem eigenen Herzen so zu 100% folgt. Also 2022 war so das, würde ich auch mal behaupten, für mich so ein krasses Erfolgsjahr und ist aber auch das letzte Jahr. Und da kommen wir jetzt auch gleich drauf an, dass ich mich in den größten Zügen erinnere. Ich habe dann das erste Buch rausgebracht. Ich bin nach Oxford gezogen, habe da mein Master gemacht an irgendwie der Studentenstadt schlechthin, wo man einfach die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist entweder in Hogwarts oder im Mittelalter, weil alles so ja magisch aussieht. Und ich bin auch so eine Person, die lässt sich dann davon total schnell begeistern und anstecken. Und es war einfach eine ganz wunderbare Zeit. Wir haben den Verein gegründet, auch super intensiv. Und von da aus ging es dann eigentlich weiter. Ich habe meinen Master abgeschlossen, der Verein ist weitergewachsen und wir wussten dann so Ende 2024, der nächste große Schritt ist, eine eigene Auffangstation jetzt zu gründen. Also nicht nur in Anführungszeichen noch Projekte zu unterstützen, sondern auch zu schauen, okay, wo mangelt es dann gerade an Infrastruktur und wo können wir mit einem Projekt, was wir aufbauen, vielleicht Versorgungslücken im Tierschutz schließen, weil ich bin ja in der Rettung und Rehabilitierung, das heißt, Tiere, die einen Unfall hatten, beschlagnahmt wurden aus dem Wildtierhandel, illegale Haustiere waren, die nehmen wir auf und wildern sie wieder aus. Und Ende 24 war, glaube ich, so der Moment, zumindest wenn ich mein Tagebuch lese. Es ist ein großer Vorteil, Tagebuch zu schreiben, mache ich nicht täglich, aber so auf jeden Fall einmal im Monat, um zu reflektieren und mich auszurichten. Meistens aber so 2-3 Mal. Ich so reingeschrieben, boah, es fügt sich einfach alles. Wir haben die letzten Jahre so intensiv hier drauf hingearbeitet. Wir hatten Farmgrundstück, Gespräch mit den Behörden. Und mein letzter Tagebucheintrag ist tatsächlich vom 2.1. Da habe ich morgens alle meine Ziele fürs neue Jahr aufgeschrieben. Danach war ich Bullsurfen und am Nachmittag wollte ich mit meinem Mann eine Wanderung machen, an einem Tag wie jedem anderen. Und wir sind dann von dieser Unterkunft, die wir damals hatten, losgefahren. Das war auch nicht weit weg. Das weiß ich jetzt, weil ich nochmal da war nach dem Unfall. Und als wir auf den Wanderparkplatz abbiegen wollten, hatten wir einen sehr, sehr schweren Unfall, denn wir waren auf sowas wie einer Bundesstraße oder einer Schnellstraße und wir haben angehalten. Das Auto hinter uns hat ebenfalls gehalten und das Auto, zwei Autos dahinter, kam mit einer enormen Geschwindigkeit an, so schnell, dass es nicht mehr bremsen konnte. Und dann dachte es würde die ganze Kolonne überholen, hat den Gegenverkehr aber gesehen und dann in letzter Minute eingelenkt und ist uns dann aber mit viel zu schneller Geschwindigkeit so seitlich hinten ins Auto reingefahren. Das Auto wurde halt komplett zusammengedrückt über die Fahrbahn und wir sind irgendwo auf der anderen Seite ist das Auto zum Stehen gekommen. Und dieser Unfall hat einen großen Einschnitt in unser Leben gebracht. Denn bei dem Unfall, dadurch, dass das Auto so zusammengedrückt wurde, habe ich halt ganz viele Brüche im Gesicht bekommen. Also mein halbes Gesicht war einfach gebrochen, Nase, Jochbein, Kiefer, Augenhöhle, einmal so alles. Aber was langfristig einschneidender war, ist, dass ich Gehirnverletzungen bekommen habe, die dazu geführt hatten, dass ich erstmal eine globale Amnesie hatte. Und eine globale Amnesie bedeutet, dass man nur noch auf einen Teil der Erinnerungen der Vergangenheit zurückgreifen kann und nicht mehr in der Lage ist, neue Erinnerungen zu bilden. Und das war tatsächlich ein Zustand, an den erinnere ich mich deswegen auch nicht, in dem ich mehrere Wochen gelebt habe. Und in dem mein Partner, der mit in dem Unfallwagen saß, immer nur gefragt habe, warum tut mein Gesicht weh? Wo bin ich? Warum bin ich im Krankenhaus? Was ist passiert? Und meistens, wenn wir am Ende dieses Gespräches angekommen sind, so sagt er, habe ich angefangen, diese Fragen wieder von vorne zu stellen, weil mein Kurzzeitgedächtnis durch dieses Schädel-Hirn-Trauma so stark beeinflusst war, dass halt, ja, es ist für mich nur noch das Jetzt und die nächsten 15 Minuten gab. Und das hat dann tatsächlich, glücklicherweise hat es sich verbessert, bei manchen verbessert es sich ja nie, aber es hat dann tatsächlich mehrere Wochen gedauert, bis ich mir überhaupt erstmal wieder den Vortag behalten konnte. Und es konnte uns auch lange Zeit einfach niemand sagen, inwieweit regeneriert sich das Ganze. Und es war ein langer, jetzt neurologischer Weg. Der Unfall ist ja jetzt 1,5 Jahre her. So dass wir aber das Kurzzeitgedächtnis, zumindest was meine persönlichen Erfahrungen angeht, super stabilisieren konnten. Also was ich selbst erlebe, kann ich mir wieder normal behalten wie jeder andere. Dinge, die ich neu lerne, da bin ich leider immer noch ein bisschen Omi. Als ich in der Reha war, haben die gesagt, oh Gott, kognitiv eine 80-Jährige. Das war dann habe ich also erstmal meinen Führerschein verloren tatsächlich, weil ich halt nicht mehr in der Lage war zu fahren, nicht mehr in der Lage war, neue Dinge zu lernen. Aber auch das wurde besser. Ich darf wieder fahren. Ich kann wieder Bücher lesen in einem mit der Promotion. Das ist gerade noch ein bisschen schwierig. Ich war ja mitten da drin, meinen Doktor zu machen. Aber es geht voran. Das Einzige, wo wir nie Fortschritte gemerkt haben, da haben wir ja auch eingangs kurz drüber gesprochen, ist die retrograde Amnesie. Also meine Erinnerungen der gut letzten 2 Jahre vor dem Unfall wurden ausgelöscht, auch die 4 Wochen danach. Und die sind tatsächlich trotz Therapie nie wieder gekommen.
Für all diejenigen, die das noch nicht erlebt haben, und ich glaube, es sind wahrscheinlich relativ alle. Ich habe jetzt meinen Liebsten an der Seite. Den hast du ja logischerweise dann schon wieder erkannt, wer das ist, ja. Oder? Weil da gibt es ja noch eine Zeit vor dem Unfall. Und da konntest du dich ja dran erinnern. Aber es sind ja so viele Dinge dazwischen passiert, die ihr beide erlebt habt. Ich stelle mir das als sehr, ja, vielleicht naiverweise als sehr liebevollen Prozess vor, von ihm erklärt zu bekommen, was alles passiert ist in der Zeit, oder?
Ja, weil ich es gar nicht erklärt bekommen wollte.
Aha.
Auf jeden Fall. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist eine Angst, die einen wie so ein Nebel verfolgt. Oder ich habe das immer schwarzes Loch genannt, weil man einfach alles vergisst und alles heißt wirklich alles. Du kommst in einer Realität an, die nicht der entspricht, von der du ausgehst. Und ich habe mal Marc versucht zu erklären, meint, das ist, als würde ich rausgucken und sehen, der Himmel ist blau. Und du sagst mir, nein, nein, der ist in den letzten 2 Jahren grün geworden. Und ich sehe irgendwie was komplett anderes. Und
man glaubt sich selbst nicht mehr sozusagen.
Du weißt nicht, wem du trauen kannst. Also Aha. Es war ein krasses Gefühl von ausgeliefert sein, weil stell dir vor, ich würde jetzt einfach zu dir sagen, nee, Adrian, es ist doch 2030, was denkst du denn jetzt? Und du denkst so, warte, halt, stopp, ich bin mir zu 100% sicher, es ist 2026. Also ich kann mich weder an 27 noch an 28 erinnern. Es kann nicht 2030 sein. Und das war das Gefühl, irgendwie mit dem ich wach wurde. Und der erste Morgen, der war einfach, ich hatte so eine Angst in mir, so aus dem Innen heraus, die ganz komisch war. Also ich kann sie auch einfach nicht beschreiben. Es war so eine subtile Angst, weil ich bin wach geworden. Das ist der erste Tag, an den ich mich wieder erinnere. Seit so 2002, 2023 habe ich ein paar Erinnerungen, aber ganz wenige. Und ich wurde so wach und dachte so, ich habe einen anderen Weckerklingelton. Aber ich habe mir erstmal ja nichts dabei gedacht, weil ich dachte so, ja gut, habe ich vielleicht anders eingestellt, aber ich weiß noch, ich habe mich gewundert, warum habe ich einen anderen Weckerklingelton? Ich habe doch immer den gleichen. Aber es war jetzt nicht so schlimm. Ich bin dann halt aufgestanden, habe mich fertig gemacht und hatte schon so ein Gefühl, boah, mein Gesicht tut so weh. Aber ich dachte halt einfach, manchmal liegt man ja komisch oder manchmal liegt man auf der Hand und dann hat man ja irgendwie das Gefühl, irgendwas ist komisch, weil dieser Bereich um den Mund ist ja taub geblieben. Weiß noch, bin ich aufgestanden, dachte so, okay, irgendwas ist komisch, ich fühle mich komisch, mein Gesicht fühlt sich komisch an, aber ich wusste ja auch erstmal gar nicht, was ist. Es waren ja nur so kleine Zeichen. Dann weiß ich noch, dann bin ich an meinen Kleiderschrank gegangen, habe den so aufgemacht und ich habe da so reingeguckt und da hingen so viele Sachen, die ich nicht kannte. Weil ich mache super gerne Kleidertauschen auf Vinted. Mhm. Das heißt, ich tausche super gerne meine Sachen hin und her und war so, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte einfach dieses Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht, aber irgendwie dachte ich auch, was stimmt nicht? Ich bin in meiner eigenen Wohnung, da liegt mein Partner, da liegt mein Hund. Was ist los mit mir? Also ich wusste es einfach nicht, aber ich hatte auf einmal eine ganz komische Angst. Und dann hat Marc so zu mir gekommen, meinte, hey, ich muss dir was sagen, ne? Du hattest einen schweren Unfall. Es ist jetzt nicht 2022. Meistens denkst du, es wäre 22. Wir haben 2025. Und wenn du auch gleich in den Spiegel guckst, du hast eine Narbe unterm Auge, du hast einen schweren Unfall, dein Gesicht ist noch geschwollen, du hast auch noch ein paar OPs und du stehst irgendwie morgens da, 7.30 Uhr und er muss es mir ja auch alles einfach direkt sagen. Ich wäre ja sonst ins Bad gegangen, dann hätte es ja auch alles gesehen. Mhm. Aber ich weiß einfach noch, ich habe einfach die Schlafzimmertür aufgemacht, bin ins Bad, habe die Tür zugemacht und habe da einfach gestanden und dachte, ich träume. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, ich muss träumen, ich muss träumen, ich muss träumen. Es ist ein Traum. Und dann habe ich aus diesem Badezimmerfenster geguckt und unsere Hecken waren viel höher und wir hatten andere Beete im Garten. Und das waren so diese, erstmal diese Mini-Details, die dich total wahnsinnig gemacht haben, weil du einfach das Gefühl hattest, was ist mit der Realität passiert? So kleine andere Deko-Elemente, der Kleiderschrank, die Hecken, elektrische Zahnbürste statt einer manuellen. Es war einfach, man hatte Angst vor Dingen, vor denen man einfach anderen nicht erklären kann, warum sie einem so Angst machen. Und dieser erste Tag war einfach so irre, weil ich da erstmal realisieren und verarbeiten musste, was kam. Und danach war es tatsächlich schwierig. Es wurde sehr liebevoll auf dem Weg, oder es wurde ein schönes gemeinsames Projekt, aber am Anfang war es, glaube ich, so, dass Marc auch diesen Eindruck hatte, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, alles mit ihr zu teilen, was sie vergessen hat. Und ich war erstmal so, ich will einfach gar nichts wissen, was ich vergessen habe, weil alles, was du mir jetzt sagst, erinnere ich nicht. Ich erinnere mich daran, dass du mir ein Bild zeigst, aber weder an das Vorher, Nachher. Und ich bin gerade überfordert mit meinen Klamotten im Kleiderschrank, mit meiner elektrischen Zahnbürste und den Blumen im Garten. Also wenn das schon das Überforderungslevel für mich ist, dann bitte nicht zu viel Persönliches. Es hat Monate wirklich gedauert, dass wir das gemeinsam aufgearbeitet haben, weil man ja auch so alles vergisst. Und Anfang 2025, weiß ich nicht, auch weltlich war so viel los. Ich war dann irgendwann im Fitnessstudio, sollte ich immer so Gehübungen machen. Und da lief so im Fernsehen, US-Präsident Donald Trump. Und ich saß da und ich hatte so einen Marker irgendwie so, warte mal, ist Trump etwa wieder gewählt worden? Und das Gleiche war mit Deutschland. Wir hatten irgendwie Neuwahlen in Deutschland. Es war der Israel-Gaza-Krieg. Ich wusste ja gar nichts. Und das Gleiche auch bei Freunden, von einer guten Freundin, die Mama ist gestorben. Ein paar Freunde haben sich getrennt. Also für mich kam ja alles, was in 2, 3 Jahren passiert ist, wie so eine Riesenwelle. Und deswegen war das ein monatelanger Prozess in mini kleinsten Babyschritten. Und am Anfang hat mich viel von den schönen Erinnerungen auch gar nicht glücklich gemacht, die zu erfahren, sondern einfach nur richtig, richtig traurig, weil ich hätte mich ja auch gerne dran erinnert. Und das war so ein Prozess zu lernen, damit zu leben und nicht in dieser Trauer unterzugehen, sondern über das eigene Leben zu lernen, in Demut und Dankbarkeit und anzunehmen, dass man sich halt nicht mehr daran erinnern wird.
Ja, ich kann das sehr gut nachfühlen, weil es ja quasi dann kognitiv verstanden wird, so, ah, okay, das habe ich erlebt, ja, aber ich fühle es nicht. Und wenn die Gefühlsebene weg ist, macht es einen eher traurig, Weil klar, das ist wie, ob man quasi eine Story von jemand anderem hört, zu dem man überhaupt keinen Bezug hat. Na? Dann denkst du dir auch, ja, schön, dass der das erlebt hat. Hätte ich auch gerne erlebt. So nach dem Motto. Nur halt, dass es um einen selbst geht. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass da auch die Magie darin liegt, ich quasi, also wenn ich mich jetzt in Mark hineinversetze, dich quasi in deinem eigenen Tempo das Ganze erkunden zu lassen, bis du auch selbst mal was wissen möchtest, intrinsisch motiviert. Hey, erzähl mir doch mal, wie war das, ohne dich quasi aktiv mit Infos zu versorgen. Nee, guck mal hier, guck mal da, weil dich erreichen ja sowieso die Infos, ob du willst oder nicht, wenn du in den Fernseher guckst, wenn du, was weiß ich, wenn du irgendwo eine Schlagzeile liest, denkst du, hä, was? Wie jetzt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, das ist ja sowieso schon mal wahrscheinlich so ein Fundament an Informationen, die dir gar nicht vorenthalten bleiben. Und dann noch zusätzlich die Infos, die du dann noch bekommst von Menschen, die dich sehr gut kennen, kann ich mir vorstellen, dass das so overwhelming ist. So, oh, okay, das kann ich alles gar nicht dealen. Ich muss das jetzt in meinem Tempo erstmal alles verarbeiten und ich melde mich dann schon, wenn ich irgendwas wissen möchte, so nach dem Motto, oder?
Ja, also ich habe, glaube ich, die ersten 2 Monate mit niemandem geredet, außer Marc. Mhm. Marc hat so meinen Freunden und auch ich habe meinen Eltern halt immer so ein bisschen Update gegeben. Ich habe meine Eltern auch zwischendurch gesehen. Mhm. Ich hatte kein Social Media für 6 Monate. Also ich habe alles war weg. Kein Fernsehen, kein nichts. Ich habe immer den gleichen Film geguckt, Für immer Liebe. Es gibt ja einen Film, da passiert einer Frau genau das Gleiche. Und das war so meine einzige Person, die mich verstehen konnte. Und es hat Monate gedauert. Ich glaube, ich habe so nach 3 Monaten oder so das erste Mal meiner besten Freundin geantwortet. Und dann Schritt für Schritt eine Person nach der anderen wieder in mein Leben gelassen, weil ich auch wusste, okay, wenn ich jetzt eine Person reinlasse, dann kommt erstmal wieder ganz, ganz viel, was ich lernen muss. Und ich muss ja auch lernen, diese Emotionen zu halten, weil für mich waren auch gewisse Dinge so traurig, dass Sachen, auf die ich mich vorgefreut habe. Also als ich nach Oxford gegangen bin, war so einer der krassesten Momente für mich so, okay, ich werde meine Absolventenkappe tragen und werfen. Und das war sowas, da habe ich mich so unendlich drauf vorgefreut. Und meine Abschlussfeier fällt aber in den Amnesiezeitraum. Die erinnere ich nicht. Und das so zu lernen, um eigenen Tempo zu machen, war super wichtig. Und wir hatten da aber auch eine tolle Impulse von den Neurologen, die uns am Anfang begleitet haben, die dann meinten, einmal pro Woche 1 Stunde hinsetzen und einen Rahmen schaffen, weil der Rahmen war schon wichtig, damit ich einfach verstehe, was in meinem eigenen Leben passiert ist, was los war, wo ich gerade stehe, auch beruflich. Ich meine, ich kann mich auch nicht an mein 2. Buch erinnern, zwischen Unbändig und im neuen Buch kam ein anderes Buch raus und Marc hatte vergessen, mir das zu sagen und dann bin ich in den Buchladen gerannt und dann stand da einfach so ein Buch von mir und ich weiß nicht, ich habe das so angeguckt und ich habe es so rausgeholt und war so, was ist das? Also auch Marc war ja total überfordert, weil du versuchst dich da rein zu versetzen, aber du kannst es halt nicht und überall, wo ich halt war, hat mich so mein eigenes Leben verfolgt, was ich vergessen habe, weil ich ja auch eine Person bin, die zu einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit stand. Und deswegen, ja, war das ein langer Prozess. Und das Wichtigste war halt wirklich seine Geduld. Und auch am Anfang, als wir gemerkt haben, okay, mir einfach irgendwas zu erzählen funktioniert nicht, dann mache ich irgendwann zu und fange einfach nur an zu weinen, weil ich das gar nicht alles halten kann. Da halt einfach zu sagen, einmal die Woche, weil es ist natürlich auch für Angehörige super schwierig. Also der eine trägt ja die Last des Vergessens und der andere trägt ja aber auch die Last, sich an alles zu erinnern und halt nicht mehr drüber reden zu können. Und davon leben ja auch eigentlich Gespräche in einer Beziehung, dass man auch über das spricht, was man gemeinsam erlebt hat, tun will, erleben wollte, worauf man sich gefreut hat. Und wenn diese Ebenen so ein bisschen ausgeschlossen werden, das ist für beide einfach super herausfordernd gewesen.
Du hast gerade gesagt, tun will. Ist das noch bei dir präsent gewesen? Also wusstest du zum Zeitpunkt des Aufwachens sofort noch, was deine Pläne waren, quasi 2023? Und du wusstest auch sofort, ah, okay, das will ich auf jeden Fall weitermachen, egal, ob ich mich jetzt an die nächsten 2 Jahre erinnere oder war so, was wollte ich denn eigentlich nochmal machen genau? Ich weiß, ich habe irgendwas mit Affen gemacht. Zumindest ja. vor dem Unfall. Aber wie geht's jetzt weiter?
Also ich war so ein bisschen auf dem Stand halt von 2022. Ich war so, ich habe ja dann auch 2022 zum Beispiel eine Reiseagentur gegründet. Also ich habe mir eine Firma aufgebaut und ich war so, okay, krass, cool. Und dann habe ich aber im Laufe von 24 dieses Unternehmen beendet, weil Unternehmertum bedeutet auch eine große Verantwortung. Wenn du Mitarbeitende hast, bist du halt gebunden und für mich ist halt einer der wichtigsten Werte Freiheit. Es war gut nachzuvollziehen durch meine Tagebucheinträge, dass ich halt einfach gemerkt habe, krass, ein größeres Team schenkt mir nicht mehr Freiheit, sondern bindet mich eigentlich nur. Aber es war halt voll schwierig, weil ich so dachte, oh krass, ich wollte diese Reiseagentur aufbauen, die Leute an coole Tierschutzorte bringt und war so voll. Und dann sagt Marc mir so, ja, du hast es gemacht. Das hat auch geklappt, das war auch voll cool, aber du hast halt gemerkt, du hast dann nicht mehr die Freiheiten, so aktiv im Tierschutz zu sein, deswegen hast du es beendet. Und ich so, ich habe meine Mitarbeiter entlassen. Und er so, ja, du hast zum Ende des Jahres die Mitarbeiter dann alle, also wir hatten es frühzeitig kommuniziert, dass wir dann aufhören werden, aber ich war so innerlich voll im Aufbaumodus und es war halt schon vorbei. Ich war innerlich voll im Oxford-Modus und mein Master war, mein Abschluss war hinter mir. Und das war super schwierig. Und alles, was mit der Auffangstation zu tun hatte, was ja dann das große Projekt war, kannte ich nicht. Also wir sind ja bewusst an einen komplett neuen Ort für diesen Aufbau gereist, wo wir so eine Versorgungslücke hatten. Und da war ich halt das erste Mal 23 oder 24, also in dieser Zeit, die ich vergessen habe. Und sage ich, Marc, ja, du willst da eine Auffangstation aufbauen und das machen. Aber ich wusste ja weder, wie der Ort aussieht, noch konnte ich mich an die Behörden, an die Leute, an Grundstücke, ich konnte ja nichts erinnern. Das heißt, konkret war das nicht greifbar für mich. Was aber war, ist, dass diese Liebe für die Affen ja einfach viel länger schon da ist. Und das war schon immer mein Warum. Und dass ich eine Auffangstation aufbauen wollte, wusste ich auch schon viel länger. Das heißt, ich hatte vielleicht nicht die konkreten Bilder im Kopf, aber ich wusste halt einfach, okay, Affen, Tierschutz, Auffangstation, das ist meins. Und ich glaube auch, dass meine Träume wirklich meine Lebensretter an ganz, ganz vielen Momenten waren, weil ohne diese Träume hätte ich an manchen Stellen auch gar nicht gewusst, wie gehe ich jetzt da durch. Wenn ich kein Warum gehabt hätte, dann hätte man so an manchen Stellen das Wie und den Weg fast, also wenn man einfach gerne stehen geblieben ist, hätte man dann einfach nicht ertragen. Aber wenn ich dann einfach mal wusste, okay, die Affen und eines Tages bin ich zurück und ich gehe wieder auf Bushwalk und egal wo, dann bauen wir die Auffangstation auf und ich lerne den neuen Ort kennen. Das war was mir ganz viel Sinn gegeben hat, auch in dieser Zeit, um auf etwas zuzugehen, wo ich hin zurück möchte. Deswegen konkret konnte ich da nicht so mit arbeiten, aber auf einer Metaebene war es halt Gutes. Diese Sinnhaftigkeit und die Arbeit mit den Tieren ebenso wie meine Beziehung über diesen unsicheren Zeitraum hinaus waren und dass das, sage ich mal, 2022 schon alles so gefestigt war, dass ich darauf vertrauen konnte, auf meine Träume mit den Tieren und auch auf meine Beziehung.
Ja, verstehe ich total. Findest du es jetzt in der Retrospektive immer noch genauso eine gute Idee, wie es damals war? Jetzt, wo du die Idee nochmal neu kennengelernt hast, warst du mittlerweile auch dort schon?
Also, ich finde es, glaube ich, vielleicht noch geiler.
Geil, okay. Alles richtig gemacht sozusagen. Zweimal überprüft.
Alles richtig gemacht. Das ist auch cool, ne? Ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, mein Leben komplett anders zu gestalten, weil jeder hätte es ja verstanden. Also es war ja irgendwie alles auf Null, aber ich habe ja einfach gesagt, nee, ich will genau dahin zurück, wo ich war. Und ich finde, das ist eine krasse Bestärkung auch für den eigenen Lebensweg, wenn man die Möglichkeit nochmal hat, so komplett auf einem weißen Blatt Papier anzufangen und dann genau das gleiche Mal wie vor dem Unfall, dann ist man sich im Herzen, glaube ich, auch sehr, sehr sicher, dass diese Kernidee von dem Tier- und Primatenschutz halt das Richtige für einen ist. Und wir sind dann tatsächlich im Oktober, also 10 Monate nach dem Unfall, ein bisschen gegen ärztlichen Rat zurückgeflogen, weil ich für mich persönlich, und das möchte ich auch allen mitgeben, ich brauchte eine Pause von Krankenhäusern und Reas und Therapie und gesund werden, weil ich finde, es ist super wichtig, den klassischen Weg mitzugehen. Und gleichzeitig sollte man immer auf seine Intuition vertrauen. Und wir hatten irgendwie bis September im Abstand von allen 4 Wochen 4 bis 5 Wochen Operationen, dann war ich in Rehas. Ich war also immer wieder in Krankenhausumfeldern und ich habe irgendwann im September einfach gemerkt, ich muss zurück, also ich muss zumindest mal an mein Warum kurz anfassen können, um damit dieses Bild ganz präsent bleibt. Und dann waren wir tatsächlich im Oktober in Südafrika und sind nach Jeffreys Bay geflogen, was ja der Ort des Unfalls auch war, wo alles passiert ist. Und ich durfte das Ganze neu kennenlernen, ich durfte die Behörden neu kennenlernen, das Grundstück. Also es war schon auch eine intensive Zeit, aber gleichzeitig bin ich da auch wieder in Kontakt mit mir selbst gekommen, auf so eine Art und Weise, wo ich wusste, okay, hierfür kämpfe ich mich zurück. Und mir hat der Ort super gefallen, ich durfte Surfen neu lernen, ich hatte Surfen gelernt in den 2 Jahren, war voll gut. Und dann stand ich auf dem Surfbrett und war nicht so gut. Das war so mein Traum. Ich dachte so, okay, komm, wenn ich einen Amnesiewunsch offen habe, dann lass mich doch bitte über Nacht Surfprofi sein. Aber es hat leider nicht so richtig funktioniert. Weil, ja, ich glaube, das eine ist das Muskelgedächtnis, aber das andere ist auch so die Vorstellungskraft, von heute auf morgen große Wellen surfen zu können, ist doch beängstigend. Und dann waren wir da. Marc hat mir halt alles gezeigt. Wir haben uns viel angeguckt, auch den Ort des Unfalls, die Unfallstelle, Grundstück. Und es war für mich einfach sehr heilsam, nicht mal an die Unfallstelle zurückzukehren. Der Unfall ist komischerweise für mich nicht existent, weil ich erinnere mich ja nicht an den Ort, da gewesen zu sein. Ich erinnere mich nicht an den Unfall. Ich erinnere mich nicht an meine erste OP. Ich werde ja erst wach, als ich schon zu Hause bin, aber
in Deutschland dann?
In Deutschland. Also 4 Wochen später setzen meine Erinnerungen ja erst wieder ein.
Also Flug und so weiter zurück, alles ist nicht da. Okay.
Nee. Aber finde ich auch gut. Meine Mutter sagte, ich hatte die Schmerzen meines Lebens in den ersten 4 Wochen. Also dachte ich, gut, die 4 Wochen, die habe ich gerne geopfert in meiner Erinnerung.
Ja.
Weil Gesicht, du bewegst das Gesicht ja immer. Also selbst wenn du mit flüssigen Nahrung ernährt wirst, wenn du atmest. Und es war ja, wenn man sich das vorstellt, man kann sich eigentlich mal so die Hand ab Nase auf eine Hälfte des Gesichts legen und alles, was du berührst, war in meinem Gesicht gebrochen. Jeder einzelne Knochen. Und das ist, denke ich, war schon nicht so entspannt. Also viel war auch danach noch gebrochen, aber der Kiefer war ja zumindest schon mal stabilisiert und das Jochbein und die Augenhöhle. Das heißt, die großen formgebenden Knochen waren da dann schon mittels Platten wieder zusammengesetzt und ich sag mal, die erste schlimme Heilungsphase vorüber, weil die Platten mussten ja auch dieses Jahr alle raus und da habe ich dann nochmal ein Gefühl dafür bekommen, was ich vergessen hatte. Weil da musste ja wieder alles aufgemacht werden. Also als die Platten rauskamen, wurde ja wieder der Kiefer aufgemacht, durchs Auge aufgemacht, unterm Auge. Und das war schon nicht so spaßig. Ja. Also es war schon sehr schmerzintensiv.
Weil du warst auf der Beifahrerseite gesessen, oder?
Ich habe auf der Beifahrerseite gesessen. Der Grund, warum mein Gesicht gebrochen war, ist, dass das Auto wurde von hinten zusammengedrückt.
Ja.
Und dadurch war meine B-Säule beschädigt. Also die B-Säulen wurden auch zusammengedrückt. Also vorne saßen wir noch und mein Gurt hat noch am Bauch gehalten, aber nicht mehr oben. Das heißt, in diesem Schleuderprozess ist mein Oberkörper die ganze Zeit unkontrolliert durchs Auto. Und das ist gut, dass es unten gehalten hat, weil sonst wäre ich herausgeflogen und das wäre... Das hätte man nicht überlebt, aber so hat mein Kopf natürlich an ganz vielen, ich weiß nicht, wo ich gegen bin, ehrlicherweise, aber alles einmal auf einer Seite mitgeholt.
Verstehe.
Und genau, bei Marc war ja die Schulter gebrochen, Wirbelsäule, Bauchfell, also da waren ja im Endeffekt dann auch mehr Sachen, weil er hat sich noch so am Lenkrad festgehalten, weil er der Fahrer war. Das heißt, bei ihm ist der Hauptdruck durch den Arm in den Körper und bei mir ist durch den Aufprall der Aufdruck ins Gesicht und das war ja verrückt.
Ja. Danke fürs Ehrliche mit reinnehmen. Und eine Sache ist mir aufgefallen, die frage ich jetzt einfach mal. Fühl dich da komplett frei, die zu beantworten oder auch nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass du ganz oft von wir sprichst. Wir sind dann nochmal operiert worden und wir haben dann nochmal das und das gemacht. Sprichst du von dir und Marc oder sprichst du von Michi jetzt und Michi damals?
Ich spreche tatsächlich von mir und Marc, weil keiner, also bei Marc war ja alles ab Hals abwärts sehr beschädigt. Und Marc hatte ja auch im Dezember letzten Jahres eine sehr, sehr große Wirbelsäulen-OP, dann noch musste er neu laufen lernen. Das heißt, irgendwie mussten wir durch alles gemeinsam durch. Und ich glaube, es gab keinen Tag im Krankenhaus, wo der eine nicht beim anderen war. Und deswegen habe ich so das Gefühl, auch wenn der eine operiert wurde, dass der andere irgendwie immer da war. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt stände, wo ich heute stände, wenn ich Marc nicht gehabt hätte. Weil das eine ist, zweimal in der Woche zur Neurologie zu gehen und diese Trainings zu bekommen von Experten. Aber wie viel Angehörige mittragen, damit ihre Angehörigen, also in meinem Fall Marc, mitträgt, damit ich zurück ins Leben finden konnte. Das sind ja Therapiestunden, die man nie aufwickeln konnte. Das war am Anfang so Doku-Hefte lösen, Memory spielen, dass mein Körper, dass ich meinen Führerschein wieder bekommen kann. Sind wir immer auf den Spielplatz gegangen und er hat mir Bälle zugeworfen, weil meine kognitive und körperliche Reaktion war verlangsamt. Ich habe einen Impuls gesehen, bis mein Körper reagiert hat. Ist der Ball, war der Ball schon 3 Kilometer weiter. Und das zu üben, dass, ja, da war der andere irgendwie mal für den anderen da. Und das Gleiche bei Marc beim Laufen. Marc wollte unbedingt, der wurde kurz vor Weihnachten operiert, an Weihnachten zu Hause sein. Ich so, um Gottes Willen, warum? Wie sollen wir das hinbekommen? Und dann war ich da jeden Tag bis nachts 12 und wir haben alles geübt und sind auf die Beine und immer wenn irgendwas war, sich unterstützt. Und ich glaube, deswegen sage ich so ganz automatisch wir, weil der eine hatte vielleicht die OP, aber der andere war irgendwie immer dabei, um bei der Heilung bestmöglich zu unterstützen. Und ja, deswegen ist das so das Wir.
Ja, fühle ich mal. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr beide, soweit ich das jetzt auch mitbekommen habe, auch einen gemeinsamen Podcast habt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Der startet jetzt im Herbst, Mr. und Mrs. Tierschutz, der startet noch. Wie ist es dazu gekommen? Wenn du abends mit uns auf dem Sofa sitzen würdest, wäre die Frage ganz leicht beantwortet. Wir sind ja beide, sag ich mal, Tier- und Artenschutz-Nerds und Marc ist so ein bisschen, also obwohl er Polizist ist, ist er mehr so in der angewandten Umweltwissenschaft von seinem Interessengebiet und ich bin ja sehr, sag ich mal, im Tierschutz und dann sitzen wir abends manchmal auf dem Sofa und diskutieren und dann habe ich das irgendwann mal geteilt, weil so Leute gesagt haben, ja, was sind denn so Dinge und Beziehungstipps, habe ich irgendwann mal in einem Q&A auf Instagram geteilt, da habe ich so, setzt euch abends aufs Sofa und diskutiert doch einfach über Themen und sprecht euch aus und tauscht euch aus. Da habe ich gesagt, das machen Marc und ich auch immer. Und dann reden wir manchmal stundenlang über ethische Fragen oder überlegen, okay, stell dir mal vor, wir müssten Ruanda wieder aufforsten. Was wäre eigentlich so dein Konzept, was du machen würdest? Also wir machen dann oft viele Gedankenspiele abends auf dem Sofa über Tier- und Umweltschutzthemen. Und dann schrieben Leute, das ist so cool, das ist so spannend. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn Marc auch wieder fit ist oder wir beide, also ich kognitiv und er körperlich, dann starten wir den Podcast und holen die Community mal so ein bisschen rein mit in Tier- und Artenschutz.
Mega. Wie ist denn so euer gefühltes Level gerade, wenn man mal von 100% ist, quasi wie alles ist vor dem Unfall und wo ihr jetzt gerade so steht, hast du das Gefühl, es ist noch ein langer Weg zu gehen oder bist du eigentlich eher total erstaunt, wie krass dann doch die Selbstheilung von dem Körper ist und wie das dann doch irgendwie sich wieder gut regeneriert und man doch wieder plötzlich schneller über Dinge nachdenken kann, wie, hey, wie machen wir das jetzt mit der Auffangstation, als man eigentlich selbst noch vor ein paar Wochen oder Monaten dachte?
Ich glaube, es ist beides. Ich finde es unfassbar krass, was der Körper heilen kann. Und da auch alle bitte mal kurz Danke an ihren Körper sagen. Ja. Krasses Gerät, was wir da alle mitbekommen haben. Und gleichzeitig geht es tatsächlich recht langsam für meine Verhältnisse, also für meinen Geschmack, aber ich bin auch ein ungeduldiger Mensch. Der Unfall ist jetzt 1,5 Jahre ja her. Und wenn alles gut geht, haben wir alle Operationen überstanden. Dann muss keiner von uns nochmal operiert werden.
Stand heute?
Stand heute.
Wow, mega.
Müsste keiner mehr operiert werden.
Okay, sehr gut.
Aber das Gehirn halt schon sehr langsam. Also wir hatten jetzt auch letzte Woche nochmal so einen Aufmerksamkeitstest und Neurologietest mit mir, wo man halt guckt, die Areale, die halt eben beschädigt wurden, wie sind die? Und nach da war mein Arzt so, ich hatte jetzt nicht mit so schlechten Ergebnissen gerechnet, weil sie so fit wirken und weil mein Sprachzentrum halt nicht beeinflusst ist. Aber wenn man sich halt nochmal anguckt, okay, wie ist meine Fähigkeit aktuell, neue Dinge zu lernen? Wie ist meine Aufmerksamkeitsfähigkeit? Wie sind gewisse Dinge auch im MRT, im Gehirn verheilt? Das ist schon ein langer Prozess. Und während man am Anfang so dachte, ach ja, vielleicht so in 12 Monaten von heute, ist es jetzt tatsächlich so, dass zum einen alles, was wiederkommt, ein Gewinn ist. Aber dadurch, dass ich jung bin und das Gehirn neuroplastisch, meinte er so, ja, so 5 Jahre nach dem Unfall denken Sie nicht mehr drüber nach. Aber bis dahin sollte ich das mittels Reha-Zeiträumen, Neurotherapien, Schmerztherapien, Medikamentenein- und Umstellungen in mein Leben einplanen. Das fand ich dann schon jetzt auch nochmal krass, weil 5 Jahre ist schon eine lange Zeit. Medikamente werde ich vermutlich mein Leben lang jetzt nach dem Unfall nehmen müssen.
Nochmal die gleiche Zeit jetzt, oder? Eigentlich nochmal genau die gleiche Zeit, wie es jetzt schon war, sozusagen, oder? Nee, 1,5 Jahre hast du gesagt, gell?
Wir haben jetzt 1,5 Jahre.
Ach, stimmt.
Und jetzt
nochmal
gut 1,5.
Ja, stimmt.
Aber das bezieht sich dann einfach auf alles Neurologische und auch so ein bisschen auf Planungen. Ne? Ich wollte ja promovieren, ich werde auch promovieren, ist mir egal, wie lange ich brauche. Aber so lange sollten wir uns das einfach jetzt auch aufrechterhalten, dass wir auch diese Zeiträume, auch wenn wir ein Projekt in Südafrika aufbauen, für mich einplanen, dass ich halt zurück nach Deutschland komme, um gewisse Therapien oder Neuromaßnahmen halt fortzusetzen, vielleicht auch nochmal in Reha zu gehen, weil die ersten 5 Jahre jetzt auch super wichtig sind und ich halt noch jung bin. Und das ist schon was, wo ich so dachte, oh krass, das ist lang, weil ich finde Arzttermine, das ist schon irgendwas, was auch einfach sehr viel Raum einnimmt. Aber ich habe es auch irgendwo akzeptiert. Und denke mir, gut, in 5 Jahren bin ich, das sind jetzt ja noch 3,5 Jahre, dann bin ich halt 33 und ich will 103 werden, dann habe ich immer noch 70 Jahre Vollgas für den Tierschutz loszugehen. Und trotzdem gehe ich ja in dieser Zeit jetzt schon meine Schritte, also in einem ganz anderen Tempo, viel, viel langsamer. Es dauert alles viel länger, aber ich bin halt super dankbar, dass ich überhaupt vorwärts gehen kann. Also ich glaube, andere Menschen haben Erkrankungen, da gibt's halt gar keinen Vorwärts mehr, sondern da geht's halt ab da nur noch rückwärts. Und zu wissen, es geht vorwärts neurologisch in kleinen Schritten. Ich darf wieder Auto fahren, was halt total cool ist. Also Fußballtraining mit Marc hat gewirkt und ich werde jetzt nicht nächster Manuel Neuer. Da ist meine Reaktionsfähigkeit dann doch zu schlecht. Aber ich darf halt wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Ich kann alleine nach Südafrika gehen. Ich kann mir zumindest Zeiträume so freischaufeln, dass ich circa 6 Wochen im Ausland sein kann, wenn ich vorher und nachher meine Arzttermine lege. Und ich denke, wenn man das dann mal weiß, dann lernt man mit allem umzugehen. Also ich glaube, wir alle haben Träume. Wir alle werden Schicksalsschläge im Leben haben, die uns fordern, unsere Wege anzupassen. Und der wichtigste Punkt ist dann, diese Anpassungsfähigkeit zu zeigen und nicht zu sagen, naja, aber ich wollte ja eigentlich 6 Monate in Südafrika sein und nicht alle 6 Wochen hin und her fliegen müssen. Und wie soll das gehen? Und ich werde das Projekt zum Beispiel auch nicht alleine leiten jetzt, sondern wir werden halt jemand anderes mit ins Boot nehmen. Aber lieber lebe ich meine Träume auf eine andere Art und Weise, statt sie aufzugeben. Lieber lerne ich mit all diesen Defiziten trotzdem, diese Träume zu leben und zu gucken, wen brauche ich denn dann und wie ist es möglich, als sie aufzugeben, weil niemand hat im Endeffekt einen leichten Weg. Also egal, wen wir doch fragen, jeder, der irgendwas Außergewöhnliches aufbauen wollte, hatte irgendwo Schwierigkeiten, in der Regel am Startpunkt, sei es durch soziale Gegebenheiten, sei es durch gesundheitliche Dinge, sei es durch finanzielle Dinge, sei es durch eine Mischung aus allem. Und wenn man aber wirklich Träume hat, dann findet man Wege, die trotzdem zu gehen. Anderes Tempo, andere Wege, andere Mentoren und Wegbegleiter. Aber es gibt Wege.
Ja, ist so gut, dass du das sagst. Ich glaube, die Zeiten waren nie für Charaktereigenschaften, ich sage mal, geeigneter, wie für Menschen, die wirklich fit sind. Also fit bedeutet ja anpassungsfähig. Es heißt ja auch nicht Survival of the Strongest, sondern of the Fittest. Also für denjenigen, der sich am schnellsten an die Gegebenheiten anpassen kann, die einfach sich auch sehr schnell ändern können, wie man in deinem Fall auch sieht oder in eurem Fall in dem Fall. Was mich noch interessieren würde, gibt es irgendwas, wo du dir selbst gedacht hast, boah, Michi, was bist du eigentlich für eine Maschine? Was hast du denn da gemacht? Zum Beispiel, mir kommt jetzt sowas wie, wenn du deine Masterarbeit liest, denkst du dir so, what? Wow, das ist richtig heftig geil einfach, mega. So nach dem Motto, egal wer es geschrieben hat, Brain einfach.
Ja, also bei meiner Promotion war das so. Ich hatte also mein Promotionsexposé gelesen und irgendwie nur ein Drittel verstanden. Und so, okay. Oh mein Gott, wie smart war ich denn bitte vorher? Das war schon verrückt. Und mich auch da in meiner, ich hatte halt schon Daten gesammelt und dann habe ich das so geöffnet und dachte, nee, das verstehe ich im Leben nicht mehr. Das war schon verrückt. Was ich aber auch einfach krass fand, ist, ich habe halt Höhenangst. Ich liebe es auch rauszugehen. Und ich bin in dieser Zeit Fallschirm gesprungen. Und Marc meinte so, nee, du fandest es überhaupt nicht schlimm. Du bist gesprungen und kamst unten an und meintest, das war super langweilig. Ich habe den Adrenalinkick meines Lebens erwartet und jetzt war es richtig. Aber ich habe halt einfach wieder scheiß Angst davor. Das heißt, ich habe das schon mal gemacht. Hast halt leider vergessen und jetzt überlege ich die ganze Zeit, oh Gott, mache ich das? Weil Marc sagte, Michi, du fandest das nicht schlimm. Du hast gesagt, du hattest überhaupt keinen Adrenalinkick, weil ja, warst du irgendwie als nicht so, also ich habe halt auch schon Bungee und so gemacht, weil ich habe Angst und ich mache es trotzdem. Und dann sagte ich so, oh Gott, aber Fallschirm ist halt schon eine krass andere Nummer. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das nochmal mache oder ob ich das jetzt so stehen lasse. Als verbucht habe ich gemacht, habe ich vergessen.
Wow, ich kann mir vorstellen, dass du auch...
Bist du schon mal Fallschirm gesprungen?
Nee, aber ich habe tatsächlich auch keine Höhenangst. Also ich würde es sofort machen. Ich habe letztens irgendwie auch beim Wandern Leute gesehen, die da mit dem Paraglider dann da den Hang runter sind. Und ich dachte mir schon so, wow, okay, das ist schon eigentlich, glaube ich, so der Traum von jedem Menschen, da einfach da zu fliegen bei geilem Wetter, so über dem See. Das ist schon mega. Also kann ich mir vielleicht irgendwann mal vorstellen in meinem Leben, ehrlich gesagt.
Dann sagst du mir, wie es war.
Ja, gerne, sage ich dir gerne. Ich kann mir auch vorstellen, dass du auch neuronal wahrscheinlich sehr, sehr viel gelernt hast in deinem Leben, oder? Also jetzt gerade in den letzten paar Monaten, wie der Mensch überhaupt funktioniert, weil was mich jetzt wundert ist, dass eine körperliche Erfahrung, die ich gemacht habe, wirklich auch kognitiv ausgelöscht werden kann. Also nicht nur eine Erinnerung, sondern einfach wie so eine Angst, die man hat, dass man die quasi in Anführungszeichen überwunden hat und dann durch eine Schädigung des Gehirns man sich in Anführungszeichen an das Überwinden nicht mehr erinnert und dann hat man wieder die Angst. Das ist ja crazy. Ich dachte, das ist alles viel tiefer in Anführungszeichen in unserem kompletten System verankert und nicht nur in der Erinnerung. So, ich erinnere mich nicht mehr, dass ich keine Angst hatte. Jetzt habe ich leider wieder welche. So nach dem Motto, ne? Ich bin mir sicher, da ist bei dir auch so eine Explosion nach der anderen. So, wow, wie funktioniert das denn eigentlich alles da oben? Das ist schon crazy, oder?
Ja, also das Gehirn ist schon irre. Und es ist ja auch gar nicht, dass die Erinnerungen ausgelöscht sind. Also das sagt man bei Amnesie meistens. Ich sage das auch, für alle, die sich halt fragen, okay, was ist da eigentlich jetzt in dem Kopf vorgegangen? Warum kann sie das nicht? Die liegen noch irgendwo. Im Prinzip ist der Hippocampus so ein bisschen wie... In der Apotheke gibt's ja immer die Apotheker tippen ja vorne das das Medikament ein und hinten arbeitet dann so ein Apothekerautomat und liefert das dann nach vorne. Und der Hippocampus, der bei mir beschädigt wurde, der ist dieser Apothekerautomat. Das heißt, wenn ich jetzt vorne eingebe 2024, dann findet er das einfach nicht mehr, weil der in gewissen Bereichen beschädigt wurde. Aber irgendwo in meinem Kopf sind diese Erinnerungen noch. Das Verteilzentrum funktioniert halt nicht mehr. Und dadurch, dass ich jetzt nicht in mein Gehirn reingehen kann und selbst anfangen kann, aktiv zu suchen, findet es sich nicht mehr. Und ich glaube, bei allem, wo man wirklich die Erfahrung braucht, um es zu überwinden, wenn einem die Erfahrung dann wieder fehlt, dann ist die Angst wieder da. Wobei ich sagen muss, ich bin auch schon Bungee gesprungen und ich hätte jetzt auch wieder Angst, Bungee zu springen. Aber Bungee fand ich auch schon fies im Bauch. Also da hatte man schon dieses Fallengefühl. Während Marc meinte, beim Fallschirmspringen hätte ich das gar nicht so gehabt, weil man so viel Gegenwind bekommt, dass man nicht dieses krasse Fallengefühl, oder ich habe es nicht so krass erlebt. Aber so kann man sich das vorstellen. Und alles, was auch länger her ist, ist meistens besser verankert als alles, was kurz ist. Also wenn man auch einen Unfall beispielsweise hat und einen Schädelhirntrauma, man vergisst Dinge, dann vergisst man immer in der Regel die neuen Dinge, weil der Hippocampus, der Apothekerautomat, alle neuen Dinge sind weniger verinnerlicht als alle alten Dinge, weswegen mir ja auch primär die letzten 2 Jahre fehlen.
Okay.
Aber der Körper ist schon wild. Also Wahnsinn. Auch wenn du so überlegst, wie das dann aussieht, das sieht ja eigentlich jetzt mal nicht so special aus. Und wenn du dich ja mal fragst, ach krass, was passiert denn hier in dem Ding und was passiert da? Also das ist schon verrückt und auch zu sehen, wie nah alles beieinander liegt. Ja. Und wenn du dann, weiß ich nicht, wenn ich bei dem Unfall nur ein kleines bisschen anders aufgekommen wäre und das wäre nicht der Hippocampus, sondern der Nachbar, das Sprachzentrum gewesen, dann gibt es Leute, die können nach so einem Unfall halt nicht mehr richtig reden. Also es ist halt wirklich krass. Das Gehirn ist krass und was mich auch verwundert hat, das Gehirn ist noch wahnsinnig unerforscht. Ja. Also ganz, ganz viele Dinge im Gehirn können bis heute nicht 100% erklärt werden. Deswegen habe ich auch mal gesagt, Marc, wenn ich irgendwann sterbe, bitte mein Gehirn an die Forschung geben, dass die mal ein bisschen da daran rumdoktern können und sich das mal in der Tiefe angucken können. Weil es ist schon verrückt, wie wenig man dann doch irgendwo auch weiß, weil das Gehirn so eine einzigartige Struktur hat und ganz anders als unsere Knochenstruktur. Also in der Knochenstruktur kann man ja auch visuell sehen, wofür das ist. Wir wissen, okay, der Knochen hat diese Funktion. Man kann das zuordnen irgendwie, während im Gehirn kannst du mittels Blick nicht zuordnen, was wofür ist. Und das ist schon also ein super spannendes Feld.
Voll. Ich finde es auch total krass, dass genau das, was alles steuert, eigentlich genau das Areal im Körper ist, wo wir eigentlich noch so einen blinden Fleck haben. So, wow, krass, wie funktioniert das denn eigentlich? Ich war vor 2, 3 Tagen war ich auf einer Hochzeit und da waren viele Mediziner da, weil die Braut eine Medizinerin ist. Und da war auch eine Gehirnchirurgin. Und die hat erzählt, man kann im narkotisierten Zustand, kann man sehr gut tatsächlich Geruch überprüfen, Hören überprüfen, Sehen überprüfen, nur sprechen nicht. Und dann hat sie gemeint, gibt es eben eine Operationsmethode, dass du wirklich bei offener Schädeldecke operiert wirst und halt sprechen musst und dich mit der Assistentin unterhalten musst. Und da werden dann Ströme geleitet im Kopf und plötzlich fängt die Person halt an, nur noch auf Englisch zu antworten, zum Beispiel. Und dann so, oh nee, das müssen wir jetzt kurz anders fließen lassen, das funktioniert so nicht. Wo ich mir denke, also, ob wir verdrahtet werden wie so ein Auto, einfach was so ganz logisch funktioniert, wenn ich hier drücke, dann funktioniert es nicht mehr. Falsche Leitung. Ne, das ist völlig wild, was die alles erzählt hat. Und da geht es halt auch, wie du sagst, so um halben Millimeter Bereich, wo man irgendwie was macht. Also wenn du dir vorstellst, ein halber Millimeter hin oder her kann einfach dafür sorgen, dass jemand entweder auf Englisch antwortet oder gar nicht mehr antwortet und nicht mehr sprechen kann, dann so, wow, okay, also ist schon alles sehr eng verschalten da oben. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, was da alles passiert, wenn man da einmal durchs Auto gewirbelt wird, so, ne?
Ja, und ich fand es auch so krass, also je nachdem, welche Hirnschädigung man hat, spricht man ja auch darüber, dass Teile vom Gehirn entfernt werden. Und das ist halt wahnsinnig krass, dass das Gehirn dann auch einfach lernt wirklich, dass andere Areale die Aufgaben übernehmen. Also ja. Es ist einfach Wahnsinn, was da oben passiert. Deswegen passt wirklich alle gut auf euren Kopf und auf euer Gehirn auf, weil das ist eigentlich so das Zentrum von allem wirklich. Und es ist wahnsinnig komplex, aber es hat natürlich auch eine wahnsinnige Heilkraft. Also wenn man auch sieht, wo ich halt, das hast du ja auch gefragt, vor 1,5 Jahren stand, wo wir heute stehen. Klar, der Weg ist länger, als ich mir das wünschen würde, aber da ist natürlich auch einfach viel Hoffnung und deswegen, ja, passt immer gut auf euren Kopf auf, Leute. Ja. Und achtet euer Gehirn und seid gut zu eurem Kopf und Körper, weil das kann ich euch sagen, man sagt das so oft, ne, Gesundheit ist das Wichtigste, aber wenn man dann wirklich mal merkt, okay, was ist eigentlich, wenn man gesundheitlich eingeschränkt ist, wie viele Herausforderungen kommen auch damit, wie viel Qualität geht an manchen Stellen verloren, dann merkt man das schon, deswegen der Körper ist so ein krasses Geschenk und wertschätzt den, also lauft, solange ihr laufen könnt und löst Sudoku-Rätsel, solange ihr das könnt und tragt diesen Körper nicht durch das Leben ganz unbewusst, sondern spürt das Leben wirklich mit dem Körper. Also ganz, ganz wichtig, auch Körperbewusstsein.
Boah, es gibt ja diesen Spruch, na, wenn man gesund ist, möchte man alles haben und wenn man irgendwie körperlich irgendwas hat, möchte man nur noch eines. Ja. Nämlich genau das nicht mehr, also quasi gesund werden, ne? Und ja, das ist so unglaublich, wie viel wir dann vielleicht auch hier und da für selbstverständlich nehmen, dass alles immer jeden Tag so funktioniert, ne?
Ja.
Ich möchte dir gerne noch eine Sache würde ich dich gerne noch fragen, weil das interessiert mich tatsächlich sehr, sehr brennend. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es in unserer Gesellschaft oftmals so den Trend der Dankbarkeit gibt. So, ne? Du musst immer gucken, dass du auch das Positive in den Dingen siehst. Du musst auch gucken, dass du dankbar für die Dinge bist. Ja, schön und gut, aber manchmal geht's halt einfach nicht. Manchmal ist es einfach scheiße und manchmal will man heulen, manchmal will man ausflippen, weil es einfach scheiße ist. Und da kann ich in dem Moment nicht sagen, ja, okay, stimmt, ich muss mir jetzt ganz kurz Gedanken machen, für was bin ich denn jetzt dankbar? Dann so, nein, lass es einfach mal da, dass es jetzt einfach gerade nervt, dass es einfach mich deprimiert, dass es einfach Kacke ist im Leben. Gibt es denn mittlerweile durch das, dass du da wirklich auch mit allem, was du bist, durchgegangen bist, ne, durch den kompletten Prozess, gibt es mittlerweile vielleicht sogar die ein oder andere Sache, wo du sagst, wow, hin oder her, Unfall war echt scheiße, ich würde es nicht nochmal buchen, die ganze Geschichte.
Nein.
Gleichzeitig gibt es auch eine Sache, sei es irgendwie wie Marc und du, wie ihr euch vielleicht nochmal neu kennengelernt habt, gibt es eine Sache, wo du sagst, das war tatsächlich eher gut an der ganzen Geschichte oder vielmehr, ich bin dankbar dafür, dass ich die Erfahrung dadurch gemacht habe in meinem Leben. Gibt es sowas schon oder sagst du, ja, nee, das kommt vielleicht irgendwann?
Doch schon. Also ich glaube, dadurch, dass mir die Vergänglichkeit meines eigenen Lebens sehr bewusst wurde, habe ich mich halt gefragt, okay, wie kann ich Dinge strukturell besser aufbauen, dass sie nicht so abhängig von mir sind? Weil man muss halt sagen, was den Verein und die Arbeit im Tierschutz angeht, bin ich halt ein bisschen so das Gesicht und das tragende, das Zugpferd von vielen Projekten. Und das hat einen großen Vorteil, weil es halt viel Vertrauen aufbaut, auch für die Arbeit, die wir machen. Es hat aber auch einen großen Nachteil von der Abhängigkeit. Und das Erste, als ich dann wieder klar denken konnte, also alright, wir müssen diese Auffangstation strukturell cleverer und besser aufbauen, weil ich habe ja gesagt, ich will doch nicht, dass meine Arbeit im Tierschutz endet, wenn ich sterbe. Ich will, dass es dann eigentlich fortgeführt wird und dass es darüber hinaus weiterlebt. Und ich glaube, viele machen sich da nicht so Gedanken drüber, ich auch nicht. Und dann war aber so der Gedanke, okay, wie können wir das Ganze eigentlich noch nachhaltiger aufbauen? Also wie können wir jetzt auch schon im Verein Strukturen etablieren, die noch eine krassere Langfristigkeit gewährleisten? Worauf müssen wir hinarbeiten oder was brauchen wir in Zukunft, damit dieses Projekt auch lebt, wenn wir sterben? Weil es wäre das Schlimmste für mich, wenn ich mit 103 sterbe und dann am nächsten Tag wird meine Auffangstation geschlossen und es werden keine Tiere mehr gerettet. Das wäre der absolute Horror. Und damit habe ich mich schon viel befasst und damit habe ich auch nochmal gewisse Strukturen verändert, jetzt schon in jungen Jahren, weil man weiß halt nie, wann man stirbt. Aber wenn ich irgendwann sterbe, dann will ich, dass die Tiere trotzdem in Anführungszeichen weiterleben und weiter gerettet werden können. Und deswegen war der Perspektivwechsel wichtig, weil man Strukturen mit mehr Absicherung eingebaut hat und da auch nochmal ganzheitlicher drüber nachgedacht hat, wie man das noch besser und noch sicherer aufbauen kann. Und das war so eine analytische Ebene. Und ich glaube, das war auch der größte Knackpunkt, ehrlicherweise so analytisch sich auf was zu fokussieren. Mhm. Und ansonsten war es halt einfach so eine ganz doofe Erkenntnis, zu wissen, ich habe mit meinem Mann auch im Alter unheimlich viel Spaß, weil es gab so Tage, da konnten wir halt einfach nur da sitzen und Rummi spielen. Es gab so einen Tag, saßen wir auf dem Sofa und mein Gesicht war halt noch, also keiner konnte sich so richtig bewegen, weil einmal wurden wir in einem Abstand von wenigen Tagen operiert. Ich glaube 6. Und Marc hatte was an der Schulter und konnte nicht richtig. Und ich hatte halt was im Gesicht und konnte mich nicht bücken. Wir haben halt immer Rummi gespielt. Das ist so ein Zahlenspiel. Mhm. Und dann sind uns 2 Steine unter das Sofa gefallen. Und keiner konnte diese Steine unter das Sofa rausholen. Wir haben das einfach nicht hingekriegt. Und dann dachte ich so, ich sehe uns schon einfach irgendwann im Alter hier sitzen und Rummi spielen. Und dann fallen uns so mit zittrigen Händen die Steine unter das Sofa. Und dann sitzen wir da auch wie so 2 Omis. So denken so,
Spiel ist beendet.
Marc, ich komm nicht mit dem Stock an die Steine. Und dann haben wir haben uns so drauf verständigt, dass es dann einfach eine Schwierigkeitsstufe ist, die wir einbauen im Alter oder für alle gesundheitlichen Sorgen. Und das war auch schön, weil egal wie schlimm es ist, das kleine Glück ist immer da. Also es gibt Tage, die sind super schlimm, aber ein ganz, 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 ganz kleines Glück ist einfach immer da. Und das war auch so, ne, ich dachte so, ich darf nicht lachen, Marc, ich darf nicht lachen, ich darf nicht husten und ich darf nicht weinen. Also bitte, wir müssen jetzt aufhören, sonst geht's nicht mehr. Und das war einfach schön, weil es ist ein schönes Gefühl, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man nicht nur jung sein will und mit dem man nicht nur durch die schönen Phasen gehen kann, sondern mit dem man auch weiß, du hast Vertrauen für alle Herausforderungen und wo man selbst sagt, okay, selbst im Alter werden wir noch eine gute Zeit miteinander haben.
Mega, fühle ich total. Ja. Mir ist doch noch was eingefallen. Nämlich euer neues Buch. Für wen ist das? Möchtest du da ganz kurz uns da mal mit rein diven?
Ja, klar, super gerne. Unser neues Buch heißt Ich erinnere mich für dich. Ich glaube, der Titel ist so ein bisschen selbst erklären, worum es in dem Buch geht. Ja. Und angefangen hat es gar nicht als Buch, sondern eben als diese neurologische Hausaufgabe mit einmal die Woche sich zusammensetzen und Dinge verschriftlichen. Und das Schreiben war am Anfang so die einzige Form der Selbstwirksamkeit, die mir geblieben ist. Ich konnte schlecht lesen, ich konnte nichts Neues lernen, aber Kreativität hat funktioniert. Ist ja auf einer anderen Seite des Gehirns, auf der Unbeschädigten. Und dann habe ich so wahnsinnig viel geschrieben. Und irgendwann habe ich für mich einfach gesagt, ich will diese Geschichte anders erzählen. Ich will die nochmal kreativ aufarbeiten, diese Einzelteile zusammensetzen. Und so kam dann die Idee für das Buch. Und dass wir uns entschieden haben, das zu veröffentlichen, kommt einfach daher, dass ich glaube, jeder Mensch geht in seinem Leben durch herausfordernde Phasen, durch Schicksalsschläge. Und mir hat es wirklich extrem geholfen, in dieser Zeit zum Beispiel auch das Buch von Viktor Frankl zu lesen und zu sehen, andere Menschen hatten eine krass herausfordernde Zeit, die sind durch die Hölle gegangen und es ging danach weiter. Es gibt einen danach. Und wie sind die Menschen damit umgegangen? Was hat ihnen geholfen? Und das ist eigentlich so der Hauptwunsch, möglich Menschen zu inspirieren, die selbst durch eine herausfordernde Zeit gehen, zu sagen, wie kannst du gut da durchkommen mit der Geschichte? Und der andere Aspekt, der aber subtil mit einfließt, den viele nicht bewusst haben, jeder dritte Mensch verliert im Laufe seines Lebens seine Erinnerungen. Das wusste ich auch nicht, aber jeder dritte Mensch erkrankt im Alter an Demenz. Das heißt, dass ich das so jung hatte, ist relativ ungewöhnlich. Aber dass das uns ereignen wird, überhaupt nicht. Und wenn du jetzt an 3 Menschen denkst, die meisten Menschen haben 3 Leute zum Beispiel im Haushalt wohnen oder im Büro mit sich sitzen. Und wenn man so denkt, 1, 2, 3, einer von uns fängt mit 75 an, all das hier zu vergessen. Das hat mir auch nochmal gesagt, ich möchte da einfach auch drauf aufmerksam machen, dass Menschen ihr Leben halt wirklich leben und im Moment leben und sich darüber bewusst werden und auch vorbereiten, was will ich eigentlich im Alter noch haben und wie will ich mich erinnern. Also ich habe jetzt so eine Erinnerungskiste und ich schreibe mir da auch immer wieder Briefe rein, wo ich so denke, wenn ich mal meine eigenen Erinnerungen doch wieder verliere, dann bin ich jetzt vorbereitet und kann genau das sehen und mir das erzählen, was ich gerne wissen wollen würde. Ja, und ich hoffe, dass da Menschen sich dann auch einfach bewusster die Frage stellen, von wem will ich erinnert werden und an was will ich erinnert werden, weil jeder Dritte ist schon unfassbar viel. Ja, wusste ich einfach auch nicht. Dachte ich so, krass. Also sehr, sehr krass.
Ja. Ja, gut, dass du sagst. Das ist einfach, manchmal braucht man solche Hard Facts, um wieder sich bewusst zu werden, okay, krass, das ist auch wieder nicht selbstverständlich, dass ich mich an all das, was bisher in meinem Leben so war, an den letzten Urlaub und so, dass ich einfach sage, ja, ja, klar, ich weiß ja noch alles genau, sondern irgendwann ist vielleicht einfach die Phase vorbei. Und wie du sagst, ne, was möchte ich da alles in meiner Schatztruhe der Erinnerungen einfach haben am Ende? Und das haben wir ja im besten Falle jeden Tag selbst in der Hand, auch wenn wir uns oft nicht so bewusst verhalten, ne? Dass das ja auch wieder eine Erinnerung in der Galerie des Lebens ist.
Ja, so ein bisschen wie bei John Strelecki, der hat doch diesen Museumstag, ne? Genau. Was ist, wenn für jeden Tag in deinem Leben ein Foto in dem Museum aufgehangen wird und sich da einfach fragen, was sind wirklich so ganz bewusst Momente, die ich durch meine eigenen Augen sehen will, komme, was wolle. Und vielleicht auch, egal ob es jetzt eine romantische Beziehung, Freundschaft, was auch immer ist, von wem will ich erinnert werden? Weil ich kann wirklich sagen, die Basis dafür, dass man sich auch darauf wieder einlässt, ist Vertrauen. Und deswegen war ja Marc die einzige Person, mit der ich halt so lange am Anfang nur sprechen wollte. Und deswegen so auch der liebevolle Aufruf für gute, gesunde Freundschaften oder Partnerschaften oder Beziehungen und auch einfach mehr Achtsamkeit und Vorbereitung, weil wir werden, im besten Fall werden wir alle alt. Wir wollen ja alle alt werden und dann dürfen wir uns auch auf das, was kommt, vorbereiten.
Ja, voll. Mensch, Michi, vielen herzlichen Dank, dass du uns da so tief und ehrlich und sehr herzberührend da reingenommen hast in deine Geschichte. Ich glaube, dass das sehr inspirierend für mich war es auf jeden Fall sehr inspirierend, auch wieder erinnernd. Ne? Ganz oft wissen wir die Dinge, ja. Und vergessen sie vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes in deinem Fall. Und wir dürfen uns einfach wieder erinnern, was das Leben für ein Geschenk ist und was wir jeden Tag dafür tun können, um das wertzuschätzen, dieses Geschenk. Nochmal, sag du?
Ich wollte nur fragen, was würdest du in deine Erinnerungskiste legen, wenn du jetzt heute deine erste Erinnerung reinlegen willst, die du durch deine eigenen Augen sehen möchtest? Was würdest du reinlegen?
Du meinst, wenn ich irgendwann mal in dem Alter bin, wo das Ganze nachlässt, meinst du?
Oder also ja, also wenn du heute auch eine Erinnerungskiste starten würdest und sagst, okay, eine Sache, auf die ich auf jeden Fall durch meine eigenen Augen erfahren möchte oder durch meine eigenen Worte selbst, wenn ich sie im Alter vergesse, was wäre so ein Moment, den du reinlegen würdest?
Also heute wäre es auf jeden Fall unser Gespräch, ehrlich gesagt.
Machen wir so ein Selfie.
Genau. Und ja, auf jeden Fall sind es ganz viele, oder ein musikalischer Moment zum Beispiel. Na, so dieses auf der Bühne zu stehen und Menschen zu sehen, wie sie leuchten, wenn sie Musik hören. Also das sind definitiv Momente, die ich nie missen möchte in meinem Leben. So auch dieses Gefühl daran, etwas zu tun, was man selbst liebt und dadurch Freude in anderen zu erzeugen. Auf jeden Fall würde ich irgendwie von irgendeinem Live-Konzert würde ich da ein Foto reinlegen. Das würde ich auf jeden Fall machen.
Kann ich verstehen. Musik ist so kraftvoll, finde ich. Also Herz öffnen, kraftvoll, ganz viele Emotionen. Ich finde auch, wenn man gewisse Lieder hört, kann man immer genau sagen, wo man die gehört hat oder was man da gemacht hat. Deswegen ist Musik, glaube ich, schon eine ganz, ganz krass wichtige Sprache.
Absolut. Heißt doch öfter auch so, wenn die Sprache oder wenn Worte aufhören, fängt die Musik an, ne? Das heißt, es gibt einfach so viel mehr Frequenzen und Schwingungen in der Musik, die wir gar nicht beschreiben können. Und das, fühle ich so sehr und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Musik so sehr zu meinem täglichen Leben gehört. Und das würde ich auf jeden Fall da reinlegen. Ja. Sag uns gerne noch, wie wir in deine Welt eintauchen können, wie wir uns auch darüber informieren können, wie es weitergeht mit deinen wundervollen Vorhaben, wie es weitergeht, dich verfolgen zu können, vielleicht auch inspirierend von dem, was du jeden Tag tust. Gib uns da gerne mal so die Einfallstore in deine Welten, was wir da als nächsten Schritt tun dürfen, sozusagen, auch wie wir zu deinem Buch kommen und so.
Ich glaube, das Buch schicke ich dir einfach einen Link und wir packen das in die Shownotes. Dann kann jeder einfach überlegen, wo er es holen will. Im besten Fall beim Buchhändler um die Ecke.
Unbedingt.
Da freuen die sich immer ganz, ganz doll, wenn man da offline vorbeischaut, weil es natürlich auch ganz tolle Menschen sind, die unseren Büchern eine gewisse Sichtbarkeit geben. Und ansonsten, wenn es dich so an sich sehr inspiriert hat, dann kannst du mir auf Instagram folgen. Ich denke, da nehme ich die Menschen so am ehrlichsten und nahbarsten mit. Und wenn du es lieber so ein bisschen informativ zum Thema Tierschutz hast oder auch wie man seine Träume leben kann, ist, glaube ich, mein YouTube-Kanal ein bisschen besser. Also da darfst du jetzt einfach für dich entscheiden, höre ich lieber so Podcast-Formate wie hier und habe die informativ oder gut aufgearbeitet, dann ist, glaube ich, mein YouTube-Kanal nicht die Schreibe am passendsten. Wenn du sagst, oh, so ein bisschen persönliche Note und Energy und wie sie es so macht, in ihrem Alltag und die nächsten Schritte dann auf jeden Fall super gerne auf Instagram. Und der Verein heißt Affenstark e.V., der hat aber auch eine Webseite und Instagram und da geht es dann eher ausschließlich um das Thema Primatenschutz für alle, die das spannend finden.
Mega. Verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Und dann kann sich jeder genau das raussuchen, was quasi der nächste stimmige Schritt Richtung Michis Welt sozusagen ist. Kann er eintauchen, wo er gerade meint, dass es am besten passt. Mega.
Dankeschön.
Danke dir von Herzen fürs Mitreinnehmen in deine sehr, sehr spannende Welt. Ehrlich gesagt, von außen betrachtet, von innen weiß ich, ist es nicht nur spannend, sondern auch, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr anstrengend auch. Und wünsche dir auf jeden Fall von Herzen ganz, ganz viel Energie. Und ich merke auch so sehr, wie du aus deiner Vision, die du hast, wie das so ein Kraftwerk in dir ist, ne? Was dann jeden Tag so dich am Machen hält. Ne? Deswegen auch das ist so wichtig, dass man für was losgeht, was einen jeden Tag wieder so anzündet. Ne? So diese Leidenschaft, mit Demut und mit Dankbarkeit auch für eine Sache losgehen, für die man einfach brennt. Und die erstmal zu finden, vor allem viele Leute haben die gar nicht.
Ich glaube, wir haben die alle. Ich glaube, wir dürfen nur all das so ein bisschen von uns abstreifen, was gar nicht zu uns gehört. Weil ich glaube, wir kennen das ja auch beide. Ne? Weder Musik noch Tierschutz ist das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Die meisten sagen so, willst du nicht was Vernünftiges machen? Ist so die Standardfrage. Und ich glaube, tief im Herzen wissen wir es alle. Dürfen das Herz dann nur ein bisschen lauter werden lassen und vor allem den Mut haben, das zu machen. Weil ich finde, im Endeffekt ist das ja auch das, was das Leben lebenswert macht. Und ich glaube, wenn ich jetzt Lehrerin geworden wäre vor ein paar Jahren, hätte ich nicht diesen Antrieb aus meinem Job gehabt, zurück ins Leben zu kommen. Aber dadurch, dass ich vor einigen Jahren gesagt habe, ich gehe den Weg mit den Affen, hatte ich halt einfach dieses Warum, was mich ja auch aus diesem Loch rausgezogen hat. Und ich glaube, bei dir wäre es ja auch so, diese Musik und Musik zu machen und dich darüber auszudrücken, ist ja auch dann das, was dich aus gewissen Momenten wieder rausholt und aufbaut und dir Kraft schenkt. Und Träume sind für mich wirklich Lebensretter.
Wow. Besser, glaube ich, kann man es zum Schluss nicht sagen. Lebt eure Träume.
Danke.
Voll. Danke für deine Zeit, liebe Michi.
Und danke dir.
Liebe Grüße an Marc.
Das mache ich das richtig aus. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen. Und ich das hoffentlich nicht oder nicht allzu bald vergesse.
Das glaube ich auf jeden Fall. Freue mich drauf. Bis sehr bald.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. are the oldest soul.